In der heutigen Ausgabe Diversify Deals blicken wir natürlich zurück auf die Inauguration von Trump. Paul hat sich's natürlich angeschaut, hat trotzdem noch weiter mitgebracht. News vom Startup Nelly, was hat das mit Dr. Lip zu tun? Trotzdem gibt es weiter Pharma-IPOs und wir sprechen darüber, was das Handelsblatt und der Goldman-CEO David Solomon zum Thema IPOs in Deutschland sagen. Zusätzlich sprechen wir darüber, was Bernard Arnault, der LVMH-Eigentümer, auf der Inauguration von Trump gemacht hat und warum Luxuskonzerne zu Immobilienunternehmen werden. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hi Paul, sitzen wir jetzt zur zweiten Folge von Diversify Deals. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank.
Hast du Feedback bekommen aus der Community?
Ja, zwei haben sich gemeldet bei mir. Cool. Einmal mit einer minimalen Zahlenkorrektur. Da haben wir die Nachkommastelle nicht genannt.
Ja.
Das geht natürlich nicht.
Fair.
Ja, ist richtig. Und dann hat sich einer gemeldet, der gerne das Format länger hätte.
Okay.
Aber ich glaube, das werden wir erstmal vielleicht nicht machen.
Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, wie gut wir kommen, wieso der Flow ist. Klar, wie können wir nicht anders starten als auf gestern zu schauen. Wir nehmen heute auf, 21. Januar. Ja. Gestern, 20. Januar, einmal über den Teich geschaut. Paul, wie sind deine Gefühle?
Ja, ich habe es geguckt. Ich habe es mir live angeschaut. Für mich nochmal so ein kleines Revival gefühlt, weil ich 2016 ja zur US-Wahl in DC war, damals fürs Handelsblatt.
Ah, cool.
Genau, das damals schon miterlebt habe, die erste Trump-Wahl. Mhm. Genau, also ganz viele Gedanken. Das erste ist offensichtlich, wie viel besser organisiert das Ganze ist, als es 2016 war.
Ja.
Damals gefühlt alles völlig chaotisch und Trump eher frei sprechend. Jetzt schon sehr geleitet. Und das zweite, wer da im Hintergrund jetzt sitzt, das ist schon interessant.
Ja, also es gibt genug Memes. Wir haben gerade im kleinen Vorgespräch schon besprochen, dass das Meme-Potenzial ist gegeben für die nächsten 4 Jahre. Es ist aber krass, ne? Also einfach die Eigentümer der 4 größten Kommunikationsdienste in der ersten Reihe, dahinter dann die anderen Politiker.
Genau, das Kabinett.
Ja. Ne? Also manche Zeitungen haben da sicherlich schon was reininterpretiert. Willst du was reininterpretieren?
Gar nicht. Ich finde interessant, was bisher kaum so besprochen wurde, dass ganz hinten auch so rechts hin, das war dann so hinter Obama und Co., saß noch Bernard Arnault, der Eigentümer, Haupteigentümer von LVMH, also der reichste Mann Europas. Den hatte ich da jetzt ehrlicherweise nicht so ganz auf dem Schirm, dass der dort auftauchen wird, aber auch eine interessante Connection.
Ja, also ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich glaube, der einzig deutsche Politiker, der eingeladen war, war Tino Chrupalla von der AfD, ne? Genau. Kann man auch wieder was reininterpretieren, also
ganz viel und Olaf Scholz hat dann auf X gratuliert, also auch da wieder sich dem System Trump und Musk und so weiter. Stimmt. Wieder gefügt. Ja, kann man ganz viel reininterpretieren machen, glaube ich, die ganzen Medien auch. Wie du schon sagst, da ist jetzt so viel Meme-Potenzial und so viel Bildsprache, das, was die nächsten Wochen und Monate auf uns zukommt, das wird noch sehr unterhaltsam.
Ich wollte gerade sagen, wir reden ja zum Glück wöchentlich.
Ja.
Es wird öfter vorkommen, vermutlich in den kurzfristig als auch mittel- als auch langfristig nächsten 4 Jahre, dass es da einige News geben wird. Kommen wir zum Private Market. Paul, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
Ich habe das erste Mal geschaut, was eigentlich in dem Markt passiert ist, über den wir letzte Woche sprachen, das war Pharma. Da sind nämlich einzelne Sachen passiert, beziehungsweise zwei große Stories, die ich ganz interessant fand. Das eine ist das Berliner Startup Nelly, das 51 Millionen US-Dollar in etwa eingesammelt hat von Investoren. Das zweite ist, dass es einige Pharma-IPOs 2025 geben wird, die jetzt letzte Woche angekündigt wurden.
Ja.
Wir sprachen ja letzte Woche darüber, große Pharmakonzerne kaufen strategisch zu aus Biopharma und anderen Startup-Bereichen. Aber diese Trends jetzt irgendwie Startups, die richtig Geld einsammeln und IPOs, finde ich auch nochmal eine spannende Nuance. Also vielleicht kurz zu Nelly zum Ersten.
Ja, sehr gern. Wäre jetzt auch meine Zwischenfrage gewesen. Hol doch mal die Leute ab, die nicht genau wissen, wer oder was Nelly ist.
Genau, super. Wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Ist auch nicht so einfach zu verstehen anhand der Webseite, weil es ein Pharma-Bereich ist, der so stark reguliert ist und so komplex ist, dass das Startups immer so ein bisschen Sonderwege gehen müssen. Nelly ist relativ frisch. Ich glaube, so 2022, 2023 gegründet. Müssen wir nochmal nachreichen. Und baut im Grunde Softwarelösungen, um Arztpraxen ihre Prozesse zu vereinfachen. Angefangen mit irgendwie Kundenaufnahme und Pflege von Kundenstämmen bis hin zu Rechnungseintreibung, also Factoring, ja, wie sich das nennt.
Ja, Forderungsmanagement etc.
Genau, also die gesamte Palette abbilden. Und das ist natürlich insofern spannend, weil es im deutschen Markt eigentlich schon einen gibt, den wir alle während Corona persönlich kennengelernt haben, und zwar Doktolib.
Auch stark gewachsen während Corona.
Genau, wo man schön Impfungen buchen konnte, die immer schon weg waren, die Termine, die immer schon weg waren, wenn man drauf geklickt hat.
Ja,
da kennst
das ja stimmt, einige. Genau, ja, ja.
Genau, und die Frage ist natürlich, wie sich die beiden zueinander verhalten.
Ist natürlich eine krasse Ansage, ne? Also wenn das jetzt, wenn du sagst, Nelly wurde irgendwas 22 rum gegründet, können wir, wie gesagt, gerne nochmal nachreichen, aber Series B schon mit 51 Millionen Euro, das ist schon ein Brett. Genau. Also da hast du VC-backed, die wirklich an dein Geschäftsmodell glauben und davon überzeugt sind, dass entweder eine Koexistenz möglich ist mit Doktolib, oder tatsächlich das sogar, über Doktolib irgendwann stehen könnte.
Genau. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Ich glaube, es ist gerade in dem Markt so, dass natürlich einmal, wenn ein Platzhirsch etabliert ist, Krankenhäuser und Arztpraxen jetzt nicht gerade die schnellsten sind, ihre Systeme zu ändern. Insofern ist dann natürlich Doktolib im Vorteil. Aber ich glaube, die Konkurrenz tut auf jeden Fall dem Markt gut. Also ein bisschen Digitalisierung im Gesundheitsmarkt.
Definitiv, definitiv. Ich habe tatsächlich sogar ein Praxisbeispiel. Und zwar hat mir eine Bekannte letztens erzählt, sie war beim Hautarzt und alles per iPad. Also der Kunden, Datenschutz, alles per iPad, Bezahlung per Karte, wo man sich dachte, das war wirklich Deutschland, das war auch Berlin.
Das ist wunderlich, ja, aber gut.
Aber es spielt ja genau da rein und der Trend ist auf jeden Fall zu begrüßen.
Genau. Deswegen, ich bin da gespannt jetzt auch vor allen Dingen, wie das Geld eingesetzt wird. Da sind ja auch einzelne Influencer mit investiert, Diana zu Löwen ist da bei Nelly mit investiert und andere. Insofern bin ich einfach gespannt, wie die sich da jetzt weiter schlagen. Das Geld ist erstmal ein gutes Signal, dass der Markt auf jeden Fall in Deutschland ein bisschen neue Energie bekommt.
Ja, absolut, absolut. Zum zweiten Thema, wollen wir da auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Du hast es kurz angerissen, Pharma-IPOs. Ich schau mal rein in unsere Aufzeichnung, Kestra Medical, Heartflow.
Genau.
Was weißt du darüber?
Die haben jetzt in den letzten 10 Tagen bekannt gegeben, dass sie 2025 einen Börsengang planen.
Ja.
Da muss man fairerweise sagen, das machen gerade viele Firmen, weil es so klingt, gerade unter Trump, als wäre das ein attraktiver Zeitpunkt. Also das Geld sitzt etwas lockerer wieder gerade und Aktienmärkte laufen super. Das heißt, da jetzt reinzugehen ist natürlich nicht unattraktiv. Wir wissen, Kestra Medical macht das nicht zum ersten Mal. Die haben es schon 2022 versucht über ein SPAC, also ein Special Purpose Acquisition Vehicle. Also das, war schon mal im Gespräch, kommt jetzt zurück. Bei Heartflow ist es jetzt tatsächlich der erste Versuch. Die haben gerade auch wieder Geld eingesammelt, über 180 Millionen. Das heißt, in beiden Fällen ist es natürlich der opportune Zeitpunkt, weil eben auf Aktiensicht gerade viel möglich ist, aber gleichzeitig auch natürlich, weil dieser Pharmamarkt viel Geld hat und mit den IPO-Ankündigungen sicherlich auch die ein oder anderen Pharmakonzerne jetzt mal nachfragen, ob man vielleicht außerhalb des Public Markets vielleicht vorher schon ein Agreement finden kann.
Könnte in manchen Fällen, je nachdem, wie es angestellt wird, auf jeden Fall günstiger oder mit mehr Renditepotenzial einhergehen. Aber spannend, super Ergänzung zu dem, was wir letzte Woche besprochen hatten. Und Wasser auf die Mühlen zum dritten Bigger Picture, was du uns mitgebracht hast. Thema IPO, also gefühlt sprechen wir auch im Podcast ja jede Woche drüber, dass das IPO-Fieber 25 steigt so langsam.
Genau, das steigt. Was total spannend ist, also das Handelsblatt hat letzte Woche einen großen Text gebracht dazu, wieso es gerade für deutsche Unternehmen, deutsche Startups jetzt mal Sinn machen kann, an die Börse zu gehen, auch in Deutschland. Hatten wir gerade drüber gesprochen, Aktienklima ist super. Die Investmentbanken sehen es ein bisschen anders, weil die natürlich ein anderes Interesse auch haben. Also Goldman Sachs CEO David Solomon, der ja auch ein nettes Gehaltspaket oder Incentive-Paket letzte Woche bekam für die nächsten 5 Jahre, rät eher dazu, hey, schaut euch den Private Market an, überlegt euch doch mal, wer vielleicht in Frage kommt als potenzieller Akquisitionspartner. Also ich glaube, was wir sehen werden, und das deutete sich ja jetzt schon in den letzten Wochen bei Trump an. Mehr IPOs, aber auch mehr Private Buyouts.
Ja, vielleicht das können wir vielleicht direkt nutzen, auch für nächste Woche und auch gerne als Aufruf an die Community. Ihr könnt uns ja gerne mal bis nächste Woche eure Tipps beziehungsweise eure, was ihr denkt, wer macht dieses Jahr im deutschen Markt ein IPO? Wer kann an die Börse gehen? Also mir fallen da ad hoc schon zwei, drei Firmen ein, die ich jetzt noch nicht nenne.
Okay, sehr gut.
Die wir nächste Woche mal beleuchten. Aber genau, gerne an hello@morningcrunch.de, hello@investnow.com. Schreibt uns, was ihr denkt. Wer wagt es dieses Jahr aufs hoffentlich Frankfurter Parkett im deutschen Markt?
Interessanterweise, vielleicht noch eine Nebenbemerkung. Ich habe gesehen heute Morgen beim Handelsblatt lesen, es gibt jetzt Werbung im Handelsblatt von der britischen, also von britischen Börse, also vom Londoner Stock Exchange. Es ist schon eine sehr spitze Zielgruppe, die der da versucht zu erreichen
über das Handelsblatt. Ja, verstanden.
Aber es ist so ein Signal, dass vielleicht auch die Londoner sagen, ach Leute, wenn ihr denn an die Börse gehen wollt, bei uns ist auch ganz nett.
Es wäre zumindest, London wäre jetzt nicht mit dabei, aber es wäre zumindest ganz, ganz, ganz gut, wenn mal wieder ein paar IPOs in Europa passieren. Ja. Umso schöner wäre es, wenn ein paar Firmen im DAX, sei es SM oder wo auch immer, dazukommen.
Ja, genau. Vor allen Dingen, vielleicht letzter Satz noch zu Public Markets da. Wir haben das Übergewicht von SAP im DAX ist natürlich ein Problem. Da wäre es natürlich auch schön, wenn da ein, zwei andere Tech-Firmen mehr nachrücken würden. Das ist ja gerade eher nicht der Fall, aber das wäre auf jeden Fall total wichtig und tolles Signal auch für Deutschland.
Ja, let's see, was die Community uns schreibt und wir bereiten uns darauf vor und nächste Woche Freitag dann nochmal ein kleinerer Deep Dive da rein. Mhm. Apropos Deep Dive.
Yes.
Und apropos, das ist ja eine überragende Überleitung, die du uns auch am Anfang gegeben hast, als du über Bernard Arnault, dem LVMH-Eigentümer, gesprochen hast, der auf der Inauguration von Trump zu Gast war. Was hat denn der Mann oder die Firma mit dem Deep Dive zu tun?
Genau, was ich in den letzten Tagen einfach beobachtet habe an verschiedenen Ecken, und es läuft ehrlicherweise schon auch einige Monate, ist, dass immer mehr Luxuskonzerne im Grunde mit Private Equity Partnern oder auch selbst in die Immobilienbranche diversifizieren. Letzte Woche war das große Beispiel war Kering, also die Mutterfirma von Gucci, die jetzt in Paris erstmal Real Estate verkauft hat, 837 Millionen Euro an Private Equity Fonds Ardian.
Ja, und keine kleine Summe.
Nö, keine kleine Summe und sie bleibt auch noch an den Gebäuden beteiligt, also es ist auch nicht ein Vollverkauf, etwa 40% bleiben trotzdem bei Caring inklusive langfristigem Mietrecht. Also alles jetzt nicht ein kompletter Exit, aber das sind natürlich Riesensummen, auch für die Bilanz von so einem Modekonzern. Ne?
Also gut, das ist natürlich so ein klassisches System, was oft gespielt wird, auch mit dem lebenslangen Mietrecht dann da drin, genau, etc. Cash freisetzen, genau, wird gerne genommen, das System.
Genau. Macht ja auch Sinn, ehrlicherweise, für einen Konzern, der 1,5 Milliarden Schulden noch hat. Mhm. Und das ist dann vielleicht das Bigger Picture, für den es gerade auch in dem Markt, wo es eigentlich das Wachstum der letzten Jahre herkam, nämlich China, nicht bergauf geht. Und realistisch, kann man jetzt sehen, wie man will, auf China blicken, wie man will, realistisch wird das in den nächsten 3-4 Jahren auch kein riesen Rebound sein. Und die Alternativen sind natürlich auch nicht gerade jetzt rosig, ja, also Europa, USA und andere Märkte. Das heißt, was spannend ist jetzt, wie die großen Konzerne also die Modekonzerne auf Real Estate als Diversifikation schauen. Und da ist jetzt Kering ein Beispiel für den Verkauf, aber es gibt ganz viele Käufe. Also heute Morgen kam die Nachricht, dass Hermès in Paris im 6. Arrondissement sich eine nette Hütte zulegt.
Ja.
Wir wissen nicht für wie viel, aber wir wissen, dass der durchschnittliche Quadratmeterpreis da so um die 22.500 Euro liegt.
Oh ja.
Ja, ein bisschen mehr als Berlin Mitte. Ja, aber
kommt noch an wo wahrscheinlich.
Ja, stimmt, das stimmt. Aber es zeigt natürlich, die investieren in Immobilien.
Das ist krass.
Sie tun es in anderen Ländern auch, also in Miami. Wir reden jetzt über LVMH, die sich zum Beispiel in Miami zugekauft haben. Also das Portfolio wächst und dahinter steht natürlich ein Zug zu diversifizieren. Insofern ist vielleicht auch nochmal spannend, dass Bernard Arnault in den USA jetzt ist, der wird ja nicht nur da sein zur Trump-Inauguration, der wird natürlich Gespräche führen. Und die Frage ist, wie sich jetzt die Veränderung in den USA auch für Leute wie ihn jetzt auswirkt, die vielleicht versuchen, ihren Konzern zu diversifizieren in Richtung Immobilien und Real Estate.
Plus, was natürlich sein kann, also du hast es ja immer irgendwo auch als Trump hat es angekündigt, Zölle Richtung Europa, LVMH ist ein europäischer Konzern, ne, vielleicht mit Immobilieninvestitionen im nordamerikanischen Raum kann man sich da vielleicht auch die Gunst dessen.
Genau.
Vielleicht.
Keiner weiß es, aber ich glaube, dass das auch mit einer Rolle spielen wird. Genau. Also,
ja, super spannend. Also gar nicht auf dem Schirm. Also als ich es mir gerade im Vorgespräch jetzt einmal überflogen habe, dachte ich mir, okay, machen Sie jetzt einen auf McDonald's?
Genau.
Weil, ne, wie wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, einer der größten Immobilienkonzerne der Welt ist McDonald's.
Ja.
Lustigerweise. Spannend.
Ja, es ist spannend, weil, also vielleicht als zweite Layer von der Geschichte ist natürlich, es gibt ganz viele Unternehmen oder Unternehmensgruppen auch, die historisch einfach wahnsinnig wertvolles Real Estate besessen haben.
Ja.
Das sind Modekonzerne, die immer natürlich an der Hauptstraße sein wollen. Du willst ja nicht irgendwie in der Nebenstraße irgendwie dein kleines Geschäft führen.
Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das wirklich Eigentum ist.
In vielen Fällen ja. Gut gekauft. Und die anderen, die mir noch einfallen und für die es auch ähnlich gilt, sind Zeitungen.
Ja, okay.
Zum Beispiel die Story, es kommt natürlich immer auf den Immobilienmarkt an, aber die NZZ zum Beispiel sitzt in einem Gebäude, das wahrscheinlich mehr wert ist als die NZZ selbst.
Mhm.
Also, dass das den Unternehmenswert übersteigt, weil sie dann am Opernplatz in Zürich sitzen.
Das, ja,
es gibt einen Investmentfonds in den USA, Alden, die strategisch alte Zeitungen aufkaufen an sehr guten Lagen in kleinen Städten. Und das Real Estate mitkaufen, die Zeitung zumachen und das Real Estate dann verkaufen, also Covers. Also solche Geschichten gibt es natürlich immer wieder. Das Spannende ist ja, und das ist der Vorteil jetzt von den großen Luxuskonzernen, wenn sie diese Immobilien besitzen, ist das natürlich ein riesen Asset, auch langfristig und vielleicht stabiler in der Rendite als Luxusgüter.
Wir werden es weiter beobachten. Ja. Paul, vielen Dank. Auch hier nochmal am Ende der Folge der Aufruf. Schreibt uns gerne eure Tipps, Ideen. Wer wird dieses Jahr den Schritt aufs Frankfurter Börsenparkett wagen? Und dann reden wir nächste Woche über das Thema IPOs in Deutschland mit den Zuschriften aus der Community.
Absolut, wir freuen uns.
Habt eine schöne Woche und bis dahin.
Danke dir.
Ciao.
Ciao, ciao.